Jetzt sind wir auf Sendung, genau. Ich freue mich, dass wir heute Morgen da sind, uns Gedanken machen. Einmal mehr über das, was in der Apostelgeschichte ist passiert. Menschen, die unterwegs waren mit Jesus. Menschen, die sich mit auf den Weg genommen haben und gesagt haben, dem Jesus wollen wir nachfolgen. Ich habe zuerst eine kleine Rechenaufgabe für euch. Wie lange bist du schon unterwegs mit Jesus? Kann man das sagen? Wer ist schon 50 Jahre unterwegs mit Jesus? Gibt es das? Ja, genau, da unsere Senioren, vielleicht jetzt hier bei 1, 2, genau. Wer ist schon 40 Jahre unterwegs? Genau, wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, aber genau, das ist auch eine Stimme. Wer ist schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs? Wer ist schon 5 Jahre unterwegs mit Jesus? Hey, genial. Die Frage ist natürlich, was ist in diesem Unterwegs schon alles passiert? Ich glaube, es gibt nichts Größeres, als sich manchmal auch wieder bewusst zu werden, was ist passiert in diesem Unterwegs? Was hat das Unterwegs in meinem Leben ausgelöst? Was hat dürfen passieren? Für mich ist immer jetzt sogar im Rückblick schön war, mal noch ein bisschen zurückzuschauen. Ich habe in meinem Leben den Startschuss am 18.06.1992 dürfen machen. Und das war, weil mir Leute eingeladen haben und gesagt haben, komm mal mit eine Evangelisation, eine Veranstaltung mit dem Wilhelm Pahls. Und ich bin mit meinem Bruder und mit einem Freund zusammen. Und unser Vater hat uns dorthin gebracht. Und das war so der entscheidende Moment, wo ich wusste, jetzt möchte ich mit Jesus unterwegs sein. Ich muss mich noch daran erinnern, wie es heute wäre. Wie wir dort zuerst in einem Hinterräumchen und nachher war dort so ein Chor gewesen, und nachher haben wir uns dort in den Stuhl von diesem Chor reingezwängt. Und dort habe ich gesagt, dem Jesus will ich nachfolgen. Mit dem Jesus will ich unterwegs sein. Was nachher gerade passiert ist, das hat vor allem mein Bruder ein bisschen mitbekommen. In diesem Moment war ich befreit von Jähzorn. Mir glaubt es vielleicht nicht, aber ich war ein jähzorniges Kind gewesen, bis zu dem Punkt. Und hat einiges müssen, vor allem mein Bruder einstecken. Einfach, wenn ich mal so richtige Rage bekomme. Ab dann bin ich völlig frei gewesen von dem. Ein Geschenk für mich, das Gott geschenkt hat. Aber nachher auch dürfen zu merken, ich darf in einer Gemeinde sein, wo sich Leute in mich investiert haben. Vor allem zuerst mal in der Jungschule. Das war Sonntagsschullehrer, der gesagt hat, wir wollen, dass du weiterkommst. Also so haben sie es vielleicht nicht gesagt, aber sie haben investiert. Sie haben so vieles da, so vieles, was du vielleicht auch tust, im einen oder anderen Bereich, wo die Menschen investierst, damit sie wachsen. Wo du unterwegs bist, wo wir gemeinsam unterwegs sind, damit etwas darf passieren. Und durch das habe ich nachher selber dürfen, junge Leiter werden, selber dürfen Kinder investieren. Ich denke viel Lager zurück, wo wir dürfen Kinder zu dem Jesus führen, wie ich es erlebt habe. Wo Kinder wieder dürfen wachsen, wo Kinder wieder dürfen in die Leiterverantwortung reinkommen. Wir sind sogar gewachsen, wir haben am Schluss eine junge von über 100 Kindern, wo ich muss sagen, wow. Nicht einfach, weil es so gross war, sondern ich muss sagen, wir haben Kinder einfach mit dem Evangelium. Vor allem mit dem Sommerlager haben wir so viele Kinder erreicht, dass wir sicher im letzten Lager über 80 Kinder dabei hatten. Einfach, wenn wir sagen, wir wollen, es geht nicht darum, die Kinder einfach um alles in der Welt zu bekehren, sondern wir wollen ihnen den Jesus vorleben und wir wollen ihnen ein Stück Weg zeigen, was für ein genialer Gott das ist. Und nachher war ich ja ein Jahr in Portugal gewesen, und das war bewegende Zeit. Es hat viel mit meiner Berufung zu tun. Nachher auch ein Theologiestudium, wo ich gesagt habe, ich brauche mal Auszeit, ich brauche mal Zeit, ein bisschen weg von allem. Und dort auch wieder dürfen zu erleben, unterwegs zu sein mit Gott, in einer anderen Kultur, mit anderen Menschen. Schwierige Situation. Und ich denke, Mission ist definitiv schwierig. Aber hat auch viel Schönes. Aber auch viele Sachen, das kann wahrscheinlich Cornelia und die anderen nachher empfinden, wo du musst sagen, da bestimmt jemand in der Schweiz und erzählt dir ein bisschen, wie der Dung in Portugal selbst, die hat keine Ahnung, was läuft. Aber auch da drin dürfen zu wachsen und zu merken, es hat mich weitergebracht, es hat mich näher zu Jesus gebracht, unterwegs sein mit Gott. Johnson war aber immer eine Gemeinde im Hintergrund zu haben. Sei das, es waren Grossverstädte, sei es nachher später, das Rheinfeld, sein, wo wir mit Leuten schon unterwegs sind, wo Leute in mein Leben haben investiert, wo ich in andere Leben können investieren konnte. Nachher auch in dieser Zeit, als ich noch Jugendpastor war, ein bisschen weniger graue Haare, dort haben wir so Skater-Events gemacht. Also sind wir Skaterhallen, dort habe ich mich noch auf die Inlines gewagt, das ist heute nicht mehr so sicher, also ich habe sie, glaube ich, auch weg da. Der Skaterfahrende Jugendpastor, genau. Und wir haben Menschen erreicht, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen vorwärts kommen, wir wollen mit Jesus unterwegs sein. Und die Türen, die er uns auftut, wir wollen reinstehen und vorwärts gehen. Es hat auch Zeiten gegeben, wo ich manchmal das Gefühl hatte, ah, jetzt hänge ich in der Bett einen Haken oder einen Nagel. Viele schwierige Situationen, auch manchmal mit Leuten zusammen. Also denkst du, ja, muss jetzt der echt auch hier gemeint sein? Aber manchmal waren es gerade die Leute, die mich am meisten herausgefordert haben und auch gefördert haben, wo ich mir sage, Jesus, jetzt bist du dran, hier die Liebe aufzubringen. Schenk du mir, dass ich hier einen Schritt weiterkomme und nicht einfach äusserst nach äusserem beurteilen, sondern von dir her darf erleben, wie du weiterführst. Ich weiss nicht, wie du dein Unterwegs erlebt hast. Da gäbe es noch viele Sachen in meinem Leben zu berichten. Ihr dürft nachher in der Cafeteria von dem berichten, was euch vielleicht so geblieben ist. Oder müsst sagen, hey, da ist etwas letztendlich gewachsen in meinem Leben durch mein Unterwegssein. Für mich heisst es eigentlich Unterwegssein und um das soll es heute Morgen gehen. Da, wo wir mit Jesus unterwegs sind, da passiert eins. Wir wachsen gemeinsam. Das ist jetzt nicht die Welterkenntnis, aber es passiert etwas. Christ sein, mit Jesus unterwegs sein, da passiert etwas. Also, ich sage immer, Christ sein kann gefährlich sein, weil es macht etwas mit deinem Leben. Es verändert dich. Jesus will dich nicht so lassen, wie du bist, sondern er möchte dich näher zu sich ziehen. Er möchte etwas bewegen mit uns, im Miteinander, im Gemeinsam vorwärts gehen. Und unterwegs sein für Jesus heisst, wir wollen gemeinsam wachsen. Und wenn du jetzt ein kleines Problem hast mit dem, dann wird es ein schwieriger Morgen für dich werden. Das kann ich dir definitiv sagen, weil es geht um Wachsen. Und das ist nicht immer nur so einfach. Aber da, wo wir uns auf Jesus einladen wollen, geht es darum, um Wachsen. Es ist DNA vom Reich Gottes. Überall sehen wir eigentlich das in der Bibel, dass es ums Wachsen geht. Also da redet Jesus von Reben im Weinstock. Und was soll die Reben? Frucht bringen, wachsen. Da soll etwas passieren. Wir sollen nicht einfach zu hangen und sagen, jetzt warten wir mal, schauen ein bisschen. Nein, da soll Saft fließen. Aus der Nähe zu Jesus soll etwas weitergehen. Das Weizen kommt, zum Beispiel, wo in die Erde fällt. Das soll wachsen. Senfkorn ist auch so ein Bild. Oder auch das Bild vom Körper. Also manchmal sind sie ja wirklich herzig, die kleinen Kinder, gell? Aber ich glaube nicht, dass schon jemand von den Eltern gesagt hat, ah ja, bleib doch einfach so ein bisschen und vielleicht irgendwo in eine Box rein da, dass sie möglichst nicht grösser werden. Nein, die sollen wachsen. Man freut sich schon, wenn das Kind fährt, die ersten Schritte anfängt, die Eltern freuen, wenn etwas passiert und wenn das Kind wächst und um das geht es in deinem Leben, im Unterwegs mit Jesus auch. Du, aber auch dein Umfeld soll etwas feststellen und sagen, da wächst etwas. Das ist ja genial. Also nicht nur hier, sondern innerlich. In dir wird etwas reif. Ob in einem Hausbau. Also du baust nicht ein Haus fürs Klein zu lassen, sondern fürs Fertigstellen, dass es wachsen kann. Viele Bilder, die Jesus uns fürs Reich Gottes zeigt und sagt, hey, um das geht es. Wenn du mit mir unterwegs bist, wenn du Teil von mir sein willst, dann wirst du wachsen. Dann wird etwas passieren. Und das ist das, was ich eigentlich auch bei der ersten Gemeinde entdeckt habe. Das war eine Gemeinde, wo Wachstum wie aus DNA drin war. Und für mich sind so verschiedene Faktoren im Lesen von diesem Text wichtig geworden, die nachher wie zusammengespielt haben, damit die Menschen sie weiterkommen, damit die Gemeinden sie weiterkommen. Und bei Wachstum geht es mir nicht nur darum, dass es viel mehr dazukommen, sondern es ist wie bei einem Baum. Ein Baum kann nicht nur ob ihr Fülle zunehmen, sonst geht er irgendwo um, wenn ein Wind kommt, sondern er muss auch in die Tiefe gehen. Und ich glaube, um das geht es beim Wachstum. Es geht in alle Richtungen. In dem Sinne, dass Quantität zunimmt, aber auch Qualität. Und muss sagen, da ist ein Baum tief verankert. Und ich hoffe, dass wir nicht einfach äußerlich ein bisschen wachsen und manchmal ein bisschen etwas zum Schein tun und eigentlich müssen sagen, die Wurzeln wären gar nicht so fest. Ich weiss noch, ich habe das, glaube ich, auch schon erzählt. Ich habe eine Situation in der letzten Gemeinde erlebt, wo wir jemanden hatten, die hat die Bibel gelesen, die hat sicher 6 Stunden im Tag die Bibel gelesen. Und das über 3 Jahre. Er hatte ein unglaubliches Bibelwissen gehabt, aber er hat gewisse Sachen ein bisschen verdreht. Ist nachher in der letzten Phase ist sie immer im Gottesdienst gesessen und hat gesagt, Frank, stimmt nicht? Und ich so, ja, hallo, wer redet hier? Das darf man mir schon sagen, aber vielleicht nicht gerade vor allen. Also, darf man vor allen sagen, aber es war eine etwas mühsame Geschichte gewesen. Am Schluss ist sie nachher auch zu mir gekommen und gesagt, Frank, ich habe die absolute Erkenntnis im Wort Gottes. Wenn du mal etwas nicht so wissen, dann kannst du zu mir kommen. Wir haben miteinander mal die Stelle angeschaut vom Stückwerk und so weiter. Das hat nicht viel genützt. Aber was mich erschreckt hat, wie viel von der Gemeinde dieser Frau nachgelaufen sind. Und gesagt, hey, das ist noch spannend, das klingt noch gut. Und nicht haben gemerkt, wie sie die Frau in die Nase herumgeführt hat, bis wir nachher als Gemeindeleiter gehen und sagen, oh, jetzt decken wir mal die Lügen auf. Aber wo Menschen zwar äußerlich einen guten Eindruck haben gemacht, jeden Sonntag in Gottesdienst sind gekommen, aber völlig keine Halt hatten im Wort Gottes. Und darum ist Wachstum nicht um etwas, komm möglichst jeden Sonntag, das ist auch schön, weil hier wachs ist. Aber es heisst, selber mit Jesus dran sein. Wir waren in einer Konferenz, als Pastoren mit dem Urs zusammen. Und dort hat der Bill Hybels, Gründer von einer Kirche, von einer grösseren Kirche in Amerika, hat einfach ganz einfach gesagt, nimm dir eine Viertelstunde Zeit fürs Bibellesen. Das haben wir ja auch schon gehabt bei Essentiell. Er hat eine bewegende Geschichte erzählt von einem Mann, wo er gesagt hat, wo ist dein Platz, wo ist dein Stuhl, wo du deine Viertelstunde hast. Und er hat eine bewegende Geschichte erzählt von dem Mann, der sagt, auf diesem Stuhl hat Gott mein Leben geschrieben. Und er hat in Projekte, in soziale Projekte eingeführt, er hat Gemeinden gegründet, dem Mann, und er erzählt hat von ihm, einfach weil er parat war, zu hören, der Mann ist gewachsen. Ist er zwar viel zu früh gestorben, aber einfach weil er aus dieser Nähe zu Gott ist dran war. Auch aus der Teufel. Und nicht einfach nur aus etwas, was wir machen. Vielleicht tut es manchmal gut, sich zu fragen, wo bin ich gewachsen im vergangenen Jahr. Ich habe mir ein paar Punkte gesetzt für mein eigenes Leben, wo ich muss sagen, da möchte ich weiterkommen. Jesus, du musst hier etwas in meinem Leben verändern. Und ich glaube, ohne klare Ziel wird da nicht viel passieren. Und darum ist es manchmal gut, sich zu überlegen, wo soll Jesus in meinem Leben wachsen? Wo soll er weiterkommen? Und ich glaube, es will er tun. Aber vielleicht auch durch so Faktoren, wie wir sie heute Morgen kurz anschauen, anhand von der Apostelgeschichte. Und ich möchte es darstellen, wie ich schon gesagt habe, anhand von verschiedenen Zahnrädern, die ihnen angreifen. Es ist nicht einfach ein Faktor, der dazu führt. Es wird auch nicht abschließend sein, aber wir bleiben mal bei diesem Text. Und ich möchte mit euch anschauen, was mich bewegt hat, als ich diesen Text habe gelesen. Und wir starten gerade mit dem Apostelgeschichte 11, mit dem Vers 19. Der passiert eigentlich im Anschluss daran quasi an Apostelgeschichte 8. Dort lesen wir, die aber zuerst waren, wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündeten das Wort niemand als allein den Juden. Wir kennen die Situation schon aus Apostelgeschichte 8, Geschichte vom Stephanus, das haben wir in der letzten Apostelgeschichtsserie am Schluss noch angeschaut. Der Stephanus ist gesteinigt worden und ab dann sind Christen verfolgt worden. Nicht zuletzt durch Saulus. Und die Leute sind geflohen in alle Himmelsrichtungen. Es ist eine kleine Gruppe noch zu Jerusalem geblieben. Aber diese Krise war entscheidend, dass etwas weiter wachsen konnte. Diese Krise hat es gebraucht, damit etwas weitergekommen ist. Und ich möchte das mal als erstes Zahnrad drauf tun. Oft sind so in unserem Leben manchmal Krisen und Notsituationen, damit etwas in Bewegung kommen kann. Ich weiss nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Eine Situation, wo du sagen musst, ah, wie komme ich da weiter? Unsere Taktik ist leider, und das entdecke ich da oder dort immer wieder, auch in meinem Leben, dass ich gerne versuche, diesen Krisen und Nöten auszuweichen. Vor allem gerade manchmal mit schwierigen Leuten, wo ich das Gefühl habe, ah, das ist jetzt nicht gerade mein bester Freund. Dann sage ich, ja komm, nimmst einfach ein paar Meter Distanz, dann kratzt dich ja das nicht. Aber manchmal wäre es genau die Personen, die mich Gott weiterbringen will damit. Du sagst, hey, such Nähe zu dieser Person. Lass dir meine Liebe schenken und entdecke, wie du in deinem Leben kannst wachsen kannst. Es gibt auch andere Krisen und Nöte, wo man manchmal so versucht, ah, irgendwie zum Schiffen, statt zu sagen, nein, wir wollen da durchgehen. Seien es vielleicht auch eher Situationen. Ah, es nützt nichts, die einfach irgendwo zum Schiffen. Und manchmal geht es so gäbig. Wir reden einfach nicht mehr über das Problem. Statt dass man vielleicht jemanden ins Boot holt und sagt, komm, wir schauen es an, wir wollen durch die Krise durchwachsen. Ich habe das Bild wahrscheinlich auch schon gebraucht, mit mir gesagt, so hier, auch bei der Ähre, hat es so hier auch so Knotenpunkte. Das stimmt zwar jetzt wahrscheinlich bei diesem Gewächs da nicht, das weiss ich nicht. Aber so bei einer Ähre hat es immer so Verdickungen. Und ich sage, das ist für mich das, was die Stabilität gibt. Wenn das ein Rohr wäre, so eine Ähre, das würde beim ersten Windstoß knicken. Aber es gibt immer so Verknotungen, ich sage immer, das sind Krisen in unserem Leben. Wenn wir die zulassen, das gibt uns Stabilität und Gott lässt uns da drin wachsen. Lassen wir auch als Gemeinde Krisen zu, ist nicht das Ende. Der FG-Gewalt hat auch schon Krisen erlebt. Hat oft zu einer Klärung geführt, auch zu einer Gesundung, wo wir können sagen, das ist unser Ziel und das kann in deinem Leben, aber in unserem Leben immer wieder etwas Wertvolles und Wichtiges sein. Die Menschen sind durch die Flucht, durch die Not, hat sich etwas aufgetan, wo Gott hat können wirken und wo Gott aus der Krise hat Neues können schaffen. Und das wünsche ich für uns auch. Wenn wir nachher den Vers 20 lesen, es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen auch nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen. Redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium von dem Herrn Jesus. Hier sind Menschen, wo nicht nur, wie im Vers 19, der Jude das Evangelium verkündet, sondern jetzt hier oder Heiden. Und was mich spannend tut, es sind Leute, die gar nicht mit Namen genannt werden. Es waren aber einige. Wir könnten auch sagen, es waren No-Names. Menschen wie du und ich. Menschen, einfach gewöhnliche Leute. Und das ist für mich auch etwas. Gemeinde wächst nicht einfach durch grosse Nummern, sondern die Gemeinde wächst durch bezeugende No-Names. Manchmal haben wir so das Gefühl, ja, aber dem muss ich jetzt echt, mit dem muss ich zum Pastor, sonst passiert da gar nichts. Dann muss ich sagen, mir braucht es eigentlich nicht. Jeder von euch, ich eingeschlossen, wir dürfen einfach von dem zeugen, was in uns innen ist. Und das haben die gemacht. Die sind nach Antiochien gekommen und haben einfach das Evangelium verkündet. Interessant ist hier noch so eine kleine Nebenbemerkung. Sie haben nicht mehr Christus, der Messias, verkündet. Das hat der Griech auch nicht verstanden. Messias war ein jüdischer Begriff, den die Juden ja schon lange darauf gewartet haben. Sondern sie haben hier ein völlig neues Bekenntnis gehabt und gesagt, wir verkünden Jesus, der Herr. Eine relativ schwierige Aussage in der damaligen Zeit, weil Herr war einer dort. Nämlich der Kaiser. Und wenn man jetzt plötzlich sagt, wir hey, ein Herr, und das ist Jesus Christus. Und das war das Zeugnis von der ersten Gemeinde in Antiochia, aber gesagt, unser Herr ist Jesus Christus. Sie sind hergestanden und ich glaube, die einfach nicht können schweigen. Man hat sich lange überlegt, wie ist das passiert? Haben sie in der Synagoge gelehrt? Das sicher auch. Aber ich glaube, sie haben in dieser Stadt, die vor allem eine florierende Geschäftsstadt war, einfach mit den Leuten, die sie unterwegs waren, offen und ehrlich über das geredet, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und sie haben vor allem von einem Gott bezeugen, der die nicht irgendwo unter den Knoten hat, sondern einen Gott, der sie so nicht auf die Welt geschickt hat. Ein Gott, der für uns ist Mensch geworden und gestorben ist. Diese Leute haben gebrannt und haben gesagt, der Herr Jesus, dem folgen wir nachher. Und sie können über ihre Situation reden. Sie können sagen, wie sie erlebt haben, auch Not erlebt haben, gerade mit der Verfolgung. Und trotz der Verfolgung, was sie gesagt haben, wir wollen dem Jesus folgen, egal was kommt. Wachstum passiert durch bezeugende Menschen wie du und ich. Manchmal denkst du ja schon auch, gell, so, ja, das müsste jetzt echt, da müsste jetzt einfach ein anderer vielleicht dastehen. Manchmal habe ich auch so den Eindruck, ja, genüge ich, braucht es nicht jemand anders. Aber du längst. Gott kann und will dich brauchen. Die Frage ist, glauben wir das? Wir machen gerade eine kurze Übung. Gott kann und will dich brauchen. Der hockt immer das zweite oder das dritte Auge. Sagt das mal einander zu. Gott kann und will dich brauchen. Sagt das mal einander, ist Wahrheit. Gut, eure Lebensgeschichte könnt ihr nachher noch erzählen. Aber Leute, das ist Wahrheit. Gott will dich brauchen. Manchmal rutscht das nur so zäh bei uns an. Aber er will dich brauchen in seinem Reich. Du darfst so ein Rädchen sein, so ein... Oh, wenn du denkst, wer bin ich schon? Macht nichts. Genau dich braucht er, für sein Reich zu bauen. Wie es dann zumal ist passiert. Du musst nicht irgendwie ein Kuno sein, du musst kein Poppy sein, was auch immer. Es lenkt, wer du bist. Sonst hätte Gott Angst gemacht. Es ist okay so. Und streck dich nicht nach etwas aus und verkrümm dich manchmal schon in etwas, wo du gar nicht bist. Geht mir manchmal schon so. Jetzt warst du in einer Konferenz, hast jeden Tag Top-Redner aus Amerika und Deutschland gehabt und denkst, boah, zu dem ging ich glaube auch noch lieber in die Gemeinde als zu mir. Dann muss ich sagen, ja, nein, wir sind schon eine gute Gemeinde. Wir können sagen, hey, auf das kommt es nicht an. Es kommt auf das drauf, was Gott in uns wirkt. Was Gott, und lassen wir es zu, dass er uns weiterführt. Und das ist das eigentlich auch, wenn wir gerade im nächsten Vers nachher lesen, Vers 21, spannende Aussage, wo steht, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kommt nicht auf die grossen Nummern drauf ab, sondern es kommt darauf ab, dass die Hand Gottes darüber wacht. Es kommt darauf ab, dass Gott sein Ja zu uns hat und das hat er. Zu jedem, zu mir, zu dir. Und mit dem zu rechnen tagtäglich, wenn du im Geschäft bist, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, wenn du in deinem Alltag bist und sagen, ich will die Hand Gottes erleben. Oder der David hat es schon mal gebracht mit dem Kairos oder göttlichen Zeitpunkt. Zu erleben, wie Gott und dein Handeln zusammenwirken und Grosses passieren kann. Darum ist das Nächste eigentlich fast das Wichtigste. Gott will wirken. Gott ist der, der einem Menschen Wachstum schenken kann. Gott ist der, der mir in meiner Stille, der mir in einem Gespräch mit meinem Mentor oder mit meinem Seelsorger kann etwas aufdecken und sagen, Frank, da ist echt ein wunder Punkt, da müssen wir mal dran her. Und ich sage, ja, können wir das nicht ein anderes Mal machen? Nein, jetzt gehen wir es an. Und manchmal spürst du wirklich wieder den richtigen Moment. Es kommen wie Sachen zusammen, wo ich vielleicht auch parat bin, plötzlich sagen, okay, jetzt ist der Moment, wo ich da heranschauen möchte. Wo ich merke, es blockiert mich in meinem Wachstum, in meinem Näherkommen zu Jesus. Und dort ermutige ich, nimm so Momente wahr, wenn sie kommen. Sucht er jemanden, der dir vielleicht wie über die Hürde weiterhelfen kann und sagen, jetzt ist so der Moment Gottes. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen angesprochen. Sucht er jemanden und sagt, hier ist ein Punkt in meinem Leben, der mich blockiert, in meinem Wachstum weiterzukommen. Und vielleicht hat Gott die Hand heute Morgen auf dein Leben und sagt, hey, jetzt wäre der Moment. Ich wäre bereit, bist du auch bereit? Und wir gehen einen Schritt weiter, damit es dich nicht blockiert. Etwas unglaublich Wichtiges. Wir können nicht an Gott vorbeiwirken. Und ich möchte Epheser 2,10 immer mehr in meinem Leben erleben, was heisst, in den vorbereiteten Werk von ihm zu wandeln. Immer mehr in dem Kairos Gottes hin zu wandeln. Und das passiert nur, indem ich mir immer wieder die Zeit auf meinem Stuhl nehme, oder es ist meistens hier auf den Knien, wo ich sage, Herr Jesus, was ist dran? ich möchte heute deine Werke erkennen und erkennen, wo du mit mir möchtest durchgehen. Für den Kairos Gottes nicht zu verpassen. Ich habe manchmal ein bisschen Angst davor, wenn ich mal in den Himmel komme, dass mir Gott alle die verpassten Momente aufzeigt. Und ich denke, das sind ein Haufen. Er wird mir sie nicht vorhaben. Ich hoffe, aber ich habe plötzlich so gedacht, wie viele Momente habe ich verpasst, wo Gott eigentlich hat seine Hand darüber gehabt. Und ich war vielleicht zu feig gewesen, mal jemanden im Zug anzusprechen, mal jemanden auf der Strasse. Vielleicht auch nur jemanden lieb anzulachen und zu merken, ich löse etwas aus im anderen. Ich möchte es noch viel mehr, weil es Wachstum fördert, wenn wir diese Momente wahrnehmen. Jetzt kommen aber nicht nur No-Names, sondern wir sehen, es passiert auch noch etwas anderes in dieser Gemeinde, damit die Gemeinde wachsen kann. Vers 22. Es kam aber die Kunde davon, der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Wir haben es letzten Sonntag heute mit dem Bustelefon. Das hat schon dann funktioniert. Das ist vielleicht nicht ganz alles das angekommen, was wirklich passiert ist, aber dann hat das auch schon funktioniert und Jerusalem hat schon gehört, oh, da zu Antiochia, da bricht eine kleine Erweckung auf. Und sie haben nachher den Barnabas geschickt, einen Unterstützer, man könnte da sagen, irgendeinen Supporter. Letztendlich der richtige Mann für diese Situation. Er selber war ja auch Diaspora-Christ gewesen, das heisst, er ist auch geflüchtet, ist im griechischsprachigen Teil aufgewachsen und hat griechisch wie hebräisch geredet und hat von dem her beide Lebensarten in dem Sinn kennt. Er hat Griechen kennt, er hat aber auch die Juden kennt, ihre Tradition und ist eigentlich die ideale Besetzung gewesen. Ein Mann, der die Gemeinde geschickt hat, um zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es war eine grosse Nummer, aber er wird uns hier mit Namen genannt. Und wir werden auch noch weiter in der Apostelgeschichte entdecken. Für mich ein unglaubliches Vorbild. Ein Mensch, der einfach bereit war, zu dienen. Bereit, eben auch an den Ort herzugehen, den Gott braucht. Und Gott braucht immer wieder in seiner Geschichte Menschen, eben wie vielleicht uns als Pastor, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht die grossen Nummern sind, wie es sonst jemanden gibt. Aber manchmal so Menschen, die er einfach braucht für gewisse Situationen. Da ist ein Petrus, ein Paulus, ein Barnabas. Ich denke aber auch an Martin Luther, an Calvin, die Reformatoren. Gott hat sie berufen, damit sie entscheidend können weiterbringen. Und dann müssen wir nachher nicht bei denen bleiben stehen und sagen, wow, für diese Gemeinde hat es vor allem die kleinen Leute gebraucht, die bereit waren, im 1:1 etwas zu tun. Aber nachher ist der Barnabas gekommen und hat vor allem eins da. Und das lesen wir nachher im Vers 5. Zuerst ein bisschen spannender Punkt, der erste Teil, als dieser dorthin kam und die Gnade Gottes sah, wurde er froh. Ja, ist jetzt da etwas dabei? Ja, wir hätten auch Freude, wenn etwas würde laufen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die gleiche Freude hätten wie er, wenn das Gleiche passieren würde. Was dort ist passiert, das hat massive Herausforderungen gebracht. Also da hast du plötzlich einen Heidnäpter, der nachher auf den Markt geht und das Götzenopferfleisch hurtig einkaufen und nachher sagt, kommst du auch essen? Und du denkst, okay. Und ich merke, vielleicht auf heute übertreibt. Es gibt so viele verschiedene Lebensformen, die wir vielleicht als Christen uns eher schwer tun. Und da hast du vielleicht einen, sagen so, wir haben es letztes Mal gehabt, Bereich Homosexualität. Und einer sagt, hey, möchte ich mal einladen, ich in meine Lebenswelt einführen. Also ja gut, was das so immer heisst. Aber vielleicht auch lassen verstehen. Und wir denken, nein, ja nicht, oder? Oder stellt euch vor, es käme hier ein Esoteriker mal her. Und wir freuen uns, dass der sich hierher verlaufen hat. Ich weiss nicht, wie gross das echt meine Freude wäre. Aber dort waren echt schwierige Situationen gewesen, durch die beiden Kulturen. Es hat einfach nicht zusammengepasst. Und hier steht einer und freut sich. Und für mich ist etwas wichtig geworden, was wichtig ist für das Wachstum. Freude der Veränderung. Freude, wenn wir vielleicht auch mal etwas müssen anders machen. Und ich denke, ich weiss noch Diskussionen über das Abendmahl. Oder? Da hat man wirklich jahrelang gesagt, es ist wichtig, dass wir Wein trinken. Und dann sind die Alkoholiker in unsere Gemeinde gekommen. Und dann am Abend die riesen Diskussionen, oder schon nur, bis man Kelchli eingeführt hat, das ist ja ein, ich weiss nicht, wahrscheinlich war es ganz anders gewesen. Aber dort, wo nicht zu dieser Zeit war, wo ich manchmal denke, die Leute haben mir nichts Gescheiteres zu tun, als über solche Sachen zu diskutieren. Oder Gottesdienstzeiten. Wir haben immer noch um 9:30 Gottesdienst. Der Dave sagt schon immer, komm, wollen wir nicht auf die 10, so ein bisschen für die Jungen. Echt, wir fürchten schon von dieser Diskussion, oder? Vielleicht machen wir nachher einen gut schweizerischen Kompromiss und kommen auf 9:45 und nach einem Jahr heisst es, ja, könnte man es nicht nochmal anschauen, ob man nicht doch wieder auf 9:30 könnte. Oder wir merken, wir sind im Wachsen, es kommen immer mehr Leute dazu, wir haben es jetzt mal mit der Übertragung gelöst. Dann denkt man vielleicht mal nach über einen zweiten Gottesdienst. Es gibt 100 pro Diskussionen. Einfach weil wir es nicht schon nur in diesen Bereichen nicht alle gleich sehen. Freude der Veränderung. Der Barnabas hat die gehabt und sie haben sich dort in der Gemeinde ganz neu müssen finden. Und ich glaube, wenn eine Gemeinde wachsen muss, sie Freude haben Veränderung. Freude, auch wieder mal etwas Neues zu wagen. Da bin ich sicher jetzt nicht das beste Beispiel, wo sich freut, nur der Veränderung. Wir haben es gemerkt, der David hat der Konferenz immer an einem anderen Platz hocken. Man kann ja auch mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Und wir anderen drei haben es eigentlich gern gehabt, wenn wir so möglichst am gleichen Ort wieder sitzen. Da ist man sich gewohnt. Wir haben da irgendwo nicht so gefunden dort. Aber es sind genau die Sachen, wo ich denke, wir brauchen einander, wir haben uns vom Teufel herausfordern, um auch den Platz ein bisschen zu bewegen. Aber es braucht Freude der Veränderung. Vielleicht auch Freude in deinem Leben können sagen, okay, hier geht es nicht ums Wesentliche. Also ob wir jetzt um 9:30 oder um 10 Gottesdienst haben, Leute, um was geht es? Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Und wenn 10 dem mehr dient, dann müssten wir eigentlich alle Jubel aus oder in die Freude einstimmen und sagen, jawohl, was machen wir für unsere Freunde, die heute noch nicht da sind. Aber manchmal diskutiert man das, was vor allem um einen selber geht. Und wenn wir wachsen wollen, dann heisst es vielleicht auch Traditionen und Eigens, die wir ein bisschen eingefahren sind, nicht irgendwo darum zu kämpfen, sondern auch zu sagen, komm, Herr, schenk uns die Freude, die hier der Barnabas hatte. Und der war wirklich vor massiven Herausforderungen. Wir werden das nachher in Apostelgeschichte 15 noch sehen. Aber für das, was vor allem der Barnabas war, da war und für das, was er steht und das, was Wachstum ermöglicht, ist eigentlich das, was wir nachher in Vers 23b und 24 lesen. Er wurde froh, aber er hat sich gemeint und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, wo wir, wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, wenn wir einander helfen zu wachsen, dann braucht es vor allem Ermutigung. Und das war der Barnabas fast in Person. Er war der, der Paulus geholt hat, wo alle Apostel Angst hatten und gesagt, bring uns diesen ja nicht. Oder? Und der Barnabas hat gesagt, komm, ich möchte den Apostel vorstellen. Hat ihn ermutigt, hat mit ihm ein Stück Weg gemacht. Und auch für das war er eigentlich in dieser Gemeindesituation der Ideal. Im Ermutigen ist natürlich auch das Ermahnen drin. Zu trösten. Und das hätte er nur können, wie wir es nachher im Vers 24, weil er durch Gottes Geist ist geführt war, durch einen Parakletos, durch einen Tröster. Ich glaube, der Barnabas war wie kein anderer vom Heiligen Geist geführt und geleitet und hat die Gemeinde ermutigt und tröstet. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich selber muss sagen, boah, da kann ich noch viel zulegen. Einander zu ermutigen. Einander etwas von dieser Wertschätzung weitergeben, was wir ineinander sehen. Einander zu sagen, hey, schön bist du heute da. Ich glaube, da haben wir noch so viel zu lernen. Auch ich. Ich denke es manchmal schon in diesen ganzen Diskussionen, die wir zum Teil haben, wegen der Musik. Dass sie Jugendliche davor und geben alles, was sie haben, ihr Herz. Und dann war es wieder zu laut, habe das Lied nicht gekannt, es war Englisch. Leute, das sind alles berechtigte Gründe. Und mir geht es manchmal nicht besser. Aber ich freue mich an dieser Leidenschaft, die die jungen Leute haben. Und ich möchte euch dort die gleiche Empfehlung machen, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr mit mir ein Problem habt. Wenn ihr mit diesen Jungen ein Problem habt, ladet sie mal zum Mittag ein. Und sagt, ich möchte mal spüren, wo du dran bist. Und ihr werdet sehen, die Leute, die Jungen, sind dran am Wachsen. Sie wollen hier ihre Leidenschaft für Jesus zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, du wirst ganz anders im Lobpreis hocken, wenn du ein Problem hast damit. Du darfst sie aber auch einladen, wenn du kein Problem hast. Aber sag es vielleicht vorher, dass die nicht schon Angst haben. Die freuen sich auch, wenn du sie einladest. Und sagst, hey, ich möchte dir mal Merci sagen für den tollen Dienst, den ihr hier tut. Es gibt viele andere Bereiche, wo man manchmal so schnell, muss das sein. Und wir sehen gar nicht, wo schlägt diesen Menschen ihr Herz. Ich glaube schon, das persönliches Wachstum, wenn wir uns manchmal auf das einlassen und können sagen, ich möchte auch der zum Ermutiger werden. Er muss zumindest mal im Mittagessen. Aber ich habe bis jetzt immer festgestellt, das Gespräch ist nach dem Essen anders. Die Wut, die vielleicht sich angekocht hat, die wird beim Essen automatisch verkaltet. Die ein bisschen, und du kannst nachher relativ normal miteinander reden. Leute, die Ermutigung, die wünsche ich mir, dass wir die dürfen leben. Was wir hier noch sehen, ist, der Barnabas ist irgendwo an seiner Grenze gekommen. Da bin ich begeistert, wie der Mann Demut hat. Wir lesen das in Vers 25 und 26. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Der Barnabas hat plötzlich gemerkt, ich packe das nicht mehr. Ich bin zwar der Ermutiger, aber ich bin nicht der Lehrer. Ich habe nicht so eine Ahnung vom jüdischen Gesetz, das, was ich als Kind mitbekommen habe, ja, aber ich habe nicht die Ahnung, die Paulus hatte, der eigentlich top-theologisch war. Und der Barnabas sagt, diesen Mann brauche ich. Und er hat sich Zeit genommen, ist gereist und hat gesagt, den brauche ich als Ergänzung. Und ich denke, wenn wir miteinander wachsen wollen, dann heisst es so, dass wir Ergänzung suchen. Sei das in den Teams, in der Jungschar, im Kigo. Ich muss nicht alles können. Wie froh bin ich für den Kari und für den Dave. Aber der Dave, der mal sagt, komm, wir wechseln mal ein bisschen Platz. Oder auch sonst einfach viel spontaner ist. Wo ich muss sagen, er überfordert mich vielleicht manchmal fast ein bisschen, aber ich mache dann irgendwann auch wieder nachher. Aber es braucht so Leute. Und können sagen, wow, so gut, das Team, das wir im Moment zusammen haben, kommt der bunte Haufen von drei Pastoren, aber die tun einander gut, die reiben einander manchmal schon ein bisschen, aber sie können einander ergänzen. Und denken da immer wieder die Ergänzung suchen, um zu sehen, ich muss ja nicht alles selber machen. Das heisst nicht nur als Pastoren, sondern auch mit euch als Gemeinde. Ihr könnt sagen, es ist immer Gefahr, wenn du drei Pastoren bist, dass sich viele Leute ganz leicht zurücklehnen. Und wir haben ja jetzt drei Pastoren. Wir zahlen ja die schließlich. Das ist gut, wenn ihr uns zahlt. Da sind wir echt dankbar. Und wir tragen uns dazu bei. Aber einfach auch können sagen, wir brauchen euch. Wir packen es nicht allein. Wir sind auch, selbst wenn wir drei Vollzeiter sind, wir brauchen Menschen, die uns ergänzen. Und ich glaube, da, wo eine Gemeinde wächst, da leben wir in dieser Ergänzung. Und das erlebe ich hier auch schon. So vieles muss ich nicht machen. Anders würde ich gerne noch loswerden. Und dort Ergänzung zu finden. Ich habe zum Beispiel im Moment, ist Antonia Schwarz immer wieder da, fast jeden Morgen, und hilft mir, Haufen Adresssachen abzuarbeiten. Das ist für mich eine unglaubliche Entlastung. Wo ich merke, die ergänzt mich. Sie macht es vielleicht nicht gleich wie ich, aber sie ergänzt mich in dem, wie sie es macht und dass sie da ist. Und ich glaube, das immer wieder dürfen zu erleben und zu leben, das wollen wir Da wollen wir uns herausfordern. Auch als Gemeindeleitung sind wir im Moment am Überlegen, wer könnte unsere Leitung noch mehr ergänzen? Wie könnten wir die Leitung noch mehr verbreitern? Zum Teil, oder dass wir sagen, es gibt auch vielleicht da oder dort mal wieder Abgänge. Und wir sagen, okay, es sind auch schon gewisse ins Alter gekommen, unsere Gemeindeleitung, dass sie schon zu alt wären. Aber und wir sagen, ja, vielleicht gibt es mal auch dort Bewegungen, wo wir parat sein wollen, damit die Jungen in die Fußstapfen hineinstehen können, ergänzen können, mittragen. Und das hat der Barnabas gemacht, indem er Paulus geholt hat. Erstaunlich ist hier vielleicht noch, der Paulus ist 9 Jahre zwischen seinem Bekehrungsereignis, also zwischen Apostelgeschichte 9 und Apostelgeschichte 11, liegen 9 bis 10 Jahre. Da denke ich manchmal, Wachstum braucht echt Geduld. Ich weiß nicht, wie es dem Paulus ist gegangen. Er hat schon lange eigentlich den klaren Auftrag gehabt, du gehörst in die Heidenmission. Und auch das ist etwas. Wachstum braucht manchmal Geduld. Das Kathi oder Paul kann ja nicht einfach ins Treibhaus stehen und sagen, so, jetzt schreissen wir mal das Zeug zum Boden aus, dass das ein bisschen schneller kommt, hat wahrscheinlich noch nie etwas gebracht. Also schreissen es höchstens aus, was verdorrt. Es braucht manchmal Geduld. Manchmal müssen wir auch Geduld haben mit uns selber. Vielleicht möchtest du schon an einem Ort sein in der Gemeinde, wo du denkst, ah, ich würde echt gerne noch Moderation machen. Ja, wieso nicht? Aber vielleicht ist die Zeit noch nicht da. Aber wieso nicht mal mit jemandem darüber reden und sagen, wäre es mal etwas, was im Tandem vielleicht könnte erste Erfahrungen machen. Und das ist ja das, was bei uns läuft. Vielleicht noch als Letztes. Es gibt noch viele Punkte hier drin zu entdecken, was mich noch fasziniert hat, in dem Vers 26. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Lesen wir nur 2, 3 Stellen. Was mich fasziniert hat. Man hätte ja können sagen, es sind Barnabasianer, oder? Nein, das, was sie auszeichnet, war Christus. Christus ist ihr im Leben wie sichtbar geworden. Christus war etwas, das fast wie zum Knopfloch rausgeschaut hat. Also wahrscheinlich noch mehr. Und die anderen haben gemerkt, die reden nur von Christus. Die reden nur von Jesus. Und darum hat man sie Christen genannt. Und auch das hat viel dazu beigetragen, dass sie gewachsen sind, weil das ihr Zentrum war. Weil die Nähe zu Christus eigentlich ihr grösstes Anliegen war, wo sie gelebt haben. Und das ist sichtbar geworden. Und ich wünschte mir, dass wir die Leute auch Christ schimpfen würden. Nicht in dem Dings, wie wir es öppe hier einfach haben. Hier ist ja praktisch jeder Christ. Aber jemand würde sagen, du bist so Christ, so, wie könnte man dem sagen, du bist so Christus, so, was auch immer. So, Christus kommt so zum Tragen bei dir. Leute, das wünsche ich mir. Und für das möchte ich kämpfen, immer näher bei Jesus zu sein. Mit ihm unterwegs zu sein und zu wachsen. Und ich hoffe, dass wir das so als Gemeinde und das fängt bei dir und bei mir an. Sagen, ich will mit Jesus unterwegs sein und wachsen. Wir könnten über viele Sachen auch reden, was es hindert, zu wachsen. Aber wir sehen hier so ein Räderwerk, was jedes auf die eine oder andere Art braucht, damit die Gemeinden können wachsen und damit die Leute können wachsen drinnen. Und da möchte ich euch herausfordern, auch hier in der FWG Gwatte Teil zu sein von dem und zu sagen, mal, ich möchte auch dazu beitragen, dass wir wachsen. In dem, dass ich Krise und Not nicht ausweichen, sondern wenn es das gibt, dann wollen wir die angehen. In dem, dass ich bezeugen will, auch wenn ich das Gefühl habe, kann ich denn das? In dem, dass ich mit Gottes Eingreifen rechnen will. Aber auch in dem, dass ich Unterstützer dazu nehmen will, die mich unterstützen und ergänzen können. Ich habe etwas Geniales erlebt. Ich war mit 2 Männern unterwegs. Jetzt sind es schon 4 Männer. Und die haben gesagt, Frank, wir wollen Jesus näher kommen. Ich habe gesagt, okay, ist gut. Wie wollen wir das machen? Und sie sagen, wir wollen noch mehr lernen beten. Wir sind echt fast Tränen gekommen. Wir sagen, wow, 4 junge Männer, die sagen, wir wollen lernen beten. Wir wollen dem Jesus näher kommen. Und wir treffen uns alle 3 Wochen und wir sagen, wir wollen lernen beten. Das wird nicht eine Theorie teil, sondern wir werden in die Praxis gehen. Und das wird sich auswirken in der Familie, bin ich überzeugt. aber sich Unterstützer zu holen, wo du sagen, hey, wow, da wollen junge Männer Gebet lehren. Aber auch bereit sein auf Freude der Veränderung, einander ermutigen, einander ergänzen, auch mit der Unterstützung zu tun und immer mehr aus dieser Nähe zu Christus leben. Das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich für dein Leben, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Dass wir da drin vorangehen und da drin wachsen. Wie geht es in deinem Leben? Wo wachst du? Ich möchte einen Moment einfach vor Stille geben, dir mal zu überlegen, wo wachse ich? Wo wäre vielleicht heute ein Schritt dran? Wo muss ich vielleicht irgendetwas in meinem Leben heute loslassen? Wir haben einen treuen Gott, der uns weiterbringen will. Und wir wollen einen Moment still sein und nachher miteinander in das Lied einstimmen. Ewiger Gott, so treu ist deine Art. Weil wir einen treuen Gott haben, darum dürfen wir wachsen. Weil er will das. Er will es uns schenken, wenn wir bereit sind, uns ihm herzugeben. Wir nehmen uns einen Moment Zeit.